Wer war schon in dieser Stadt? 1, 2, 3. Okay. Ja, ich noch nicht. Wer war schon bei der Serie in dem Römerbrief? Das ist so lange her. Vielleicht wisst ihr nicht mehr. Also, ich würde euch bitten, Römer 11 aufzuschlagen. Römer Kapitel 11. Wir lesen die ersten 6 Verse. Römer 11, Verse 1 bis 6. Ich frage nun, hat Gott etwa sein Volk verstoßen? Das sei ferne. Denn auch ich bin ein Israelit aus dem Samen Abrahams, aus dem Stamm Benjamin. Gott hat sein Volk nicht verstoßen, das er zuvor ersehen hat. Oder wisst ihr nicht, was die Schrift bei Elia sagt, wie er vor Gott gegen Israel auftritt und spricht: Herr, sie haben deine Propheten getötet und deine Altäre zerstört, und ich bin allein übrig geblieben, und sie trachten mir nach dem Leben. Aber was sagt ihm die göttliche Antwort? Ich habe mir 7000 Männer übrig bleiben lassen, die ihr Knie nicht gebeugt haben vor Baal. So ist nun auch in der jetzigen Zeit ein Überrest vorhanden, aufgrund der Gnadenwahl. Wenn aber aus Gnade, so ist es nicht mehr um der Werke willen, sonst ist die Gnade nicht mehr Gnade. Wenn aber um der Werke willen, so ist es nicht mehr Gnade, sonst ist das Werk nicht mehr Werk. Nun, wenn wir den Römerbrief und wenn wir die Bibel überhaupt lesen, dann ist nicht alles auf Anhieb uns klar. Und vielleicht gab es da einiges, was nicht verständlich war. Ich hoffe, im Laufe dieser Botschaft einiges davon aufzuheben. Und dann fährt er fort in Vers 7, wie nun? Also ähnlich wie in Vers 1, ich frage nun und dann wie nun? Aber wir nehmen jetzt uns diese 6 Verse vor. Er stellte eine Frage in Vers 1. Kennt ihr Q&A, okay, questions and answers, questions and answers, ja, Q&A, also Fragen und Antworten. Wir fangen mit Q&A an heute. Und die Frage, die wir stellen, ich frage nun, hat Gott etwa sein Volk verstoßen? Anders ausgedrückt, Ist es mit dem Volk Israel aus und vorbei? Nun, wie kommt man dann überhaupt darauf, auf diese Frage zu stellen? Ja, wenn wir zurückschauen in Kapitel 10, dann sehen wir da, dass Gott Israel zum Zorn, also er erzürnt Israel. Er heißt es, er reizt sie, schaue zurück, mir fehlt das Wort. Ach so, ja genau, zur Eifersucht. Ich will euch zur Eifersucht reizen und durch ein unverständiges Volk will ich euch erzürnen. Gut, das hört sich an, als würde Gott gegen sie sein. Und die letzten Worte in dem 10. Kapitel sind ungehorsam und widerspenstig. Ein ungehorsames und widerspenstiges Volk. Da könnte man auf jeden Fall schließen, okay, dann ist es mit diesem Volk aus und vorbei. Und das ist die Frage. Nun, die Antwort ist kurz und bündig. Das sei ferne. Also nein, kommt nicht in Frage. Es soll nie der Fall sein. Diese Worte, das sei ferne, kommen nicht alleine hier zum Vorschein und auch nicht alleine in dem Römerbrief. Aber nehmen wir den Römerbrief uns vor. Hier auf der linken Seite sehen wir die Stellen von Kapitel 3, 6 und 7 und 9 und 11. Und wir sind in Kapitel 11, also. Und es gibt immer wieder eine Annahme, eine falsche Annahme. Man geht von dem Falschen aus. Man liest in der Bibel, man denkt mit und dann nimmt man die Wahrheit und nimmt sie einen Schritt zu weit. Und dieser Schritt zu weit kann wirklich gravierende Folgen mit sich bringen. Und dann reagiert der Apostel und sagt, auf keinen Fall, das sei ferne. Und ich gebe euch hier ein paar Beispiele, ich zoome wieder ein bisschen in Kapitel 3. Wird Gottes Treue durch Israels Untreue aufgehoben? Die Antwort ist, das sei ferne. Gott behält Recht, er ist immer im Recht, er ist nie unrecht. Gott zeigt sich gerecht, wenn er Ungerechtigkeit verurteilt. Wenn ich sündige und Gott sagt, das war Sünde, und er zeigt sich dadurch gerecht, denn er fällt ein gerechtes Urteil über meine Sünde, dann könnte ich sagen, oh, wenn das der Fall ist und Gott für gerecht gehalten wird, wenn ich sündige, dann sollte ich nur sündigen, also sündige, sündige, sündige. Und dann Gott sagt, du sündigst, du sündigst, du sündigst. Und die Menschen sagen, er hat Recht, er hat Recht, er hat Recht. Wow, was für ein Gott. Und dann habe ich ihm irgendwie einen Gefallen getan. Durch meine Sünde denkt alle, er ist gerecht, denn er verurteilt Bradley. Und Paulus sagt, nein, also denkt nicht, dass die Sünde irgendwie gut wäre. Das sei ferne. Okay, und dann gibt es das Gesetz. Das Gesetz sagt, tut das nicht und tut das und tut das und das nicht. Und wir versuchen, das Gesetz einzuhalten. Und was passiert? Wir können es nicht. Gibt es denn für uns überhaupt eine Rettung? Paulus predigt, ja doch, durch den Glauben. Ach, also, dann hebt der Glaube das Gesetz auf. Ich muss mich nicht mehr am Gesetz halten. Wow, nein, das meinte ich nicht. Paulus sagt, das sei ferne. Denk nicht, dass das Gesetz irgendwie, sagen wir, du sollst nicht töten. Oh, ich bin gläubig, ich kann töten, denn durch den Glauben werde ich gerechtfertigt. Ja, Moment einmal. Geh nicht so weit. Seht ihr? Also, man kann richtig denken, aber es geht nur bis zu einem gewissen Punkt. Darüber hinaus macht man Fehler. Und so ist es, also das sind sehr viele Beispiele hier. Israel benimmt sich nicht richtig, dann können wir vielleicht sagen, Gott hat's mit Israel fertig. Er hat die Nase voll, aber er hat keine Pläne mehr mit Israel. Und Paulus sagt, nein. Und der Heilige Geist, der Paulus inspiriert hat, sagt, das sei ferne. Ein Überrest beweist das Gegenteil. Und das werden wir auf der nächsten Seite sehen. Die Frage ist, der Fall, also das Strauchen Israels, bedeutet das, dass Israel endgültig gefallen ist? Nein, sie straucheln, aber es ist mit Israel nicht aus und vorbei. Das sei ferne. Nun, das kann Paulus locker sagen, das sei ferne. Aber wir lassen uns damit nicht zufrieden geben. Wir wollen doch wissen, warum er das sagt. Gibt es denn gute Gründe? Oder behauptet er es nur? Es gibt gute Gründe. Es gibt eine Beweisführung. Paulus ist sehr gut darin, Beweise zu bringen. Und wir werden sie sehen. Sein erster Beweis aus der damals gegenwärtigen Zeit, aus der Zeit des Paulus, ist, denn auch ich bin Israelit, aus dem Samen Abrahams, aus dem Stamm Benjamin. Was will er damit sagen? Er sagt, ich bin ein Jesusgläubig, ich bin ein Gläubiger, ich bin von Gott gesegnet. Also, Beweis Nummer eins aus dieser Zeit, schaut mich an. Wenn ich nicht gläubig wäre, wenn es keine Israeliten geben würden, die gläubig sind, dann könnte man vielleicht sagen, dass es aus und vorbei ist. Aber Gott hat mir seine Gnade gegeben. Ich lebe in einem besonderen Verhältnis zu ihm. Es ist nicht alles aus und vorbei mit Israel, denn ich bin ein Israelit. Ich bin Nachkomme Abrahams. Ich komme aus dem Stamm Benjamin. Also gibt er dann die Antwort wieder, dieses Mal nicht, das sei ferne, sondern es wird so formuliert. Gott hat sein Volk nicht verstoßen. Die Frage war, hat Gott sein Volk verstoßen? Ein paar Worte später heißt es, Gott hat sein Volk nicht verstoßen. Übrigens, das, was in Paulus' Zeit der Fall war, Paulus war gläubig, das gibt es auch heutzutage. Ich weiß nicht, ob ihr persönlich irgendwelche jüdischen Freunde habt, die gläubig sind, ob ihr Christen kennt, die jüdischer Abstammung sind, aber das gibt es. Auf meinen Regalen habe ich einige Bücher, die von Christen sind, die aus dem Judentum kommen. Ich erwähne zum Beispiel Alfred Edelsheim, The Life and Times of Jesus the Messiah, das Leben und die Zeiten Jesu des Messias. Vielen Dank für die Einleitung heute zum Thema Messias. Dann gibt es David Baron oder David Baron. Er ist Kommentator zum Buch, worüber Jerome letzte Woche gepredigt hat, Zacharia. Manche kennen Arno Fruchtenbaum. Wenn man sich seine Bücher leisten kann, dann sage ich Bravo. Die Bücher sind teuer, aber er ist ein sehr guter Redner und das, was er schreibt, ist auch bestimmt gut. Also was ich kostenlos aus dem Web gelesen habe, das war wirklich vom Segen. Wen gibt es noch? Also ein letztes Beispiel wollte ich auch nennen. Ach ja, Walter Feinberg, oder man kann es auf Deutsch sagen, Walter Feinberg. Der hat einen Kommentar zum Buch Hesekiel geschrieben. Es ist immer hilfreich, oder vielleicht nicht immer, aber es ist oft hilfreich, wenn die Juden, die Christen sind, Stellung nehmen zu ihrer alttestamentlichen Schrift. Und ich bin dankbar, dass ich diese Bücher habe. Und wenn das Buch dran ist, dann beschäftige ich mich damit. Und das war letzten Sommer der Fall, als wir auf dem Camp die Propheten des Exils und danach betrachtet haben. Also, Gott hat sein Volk nicht verstoßen, nicht vollends. Denn hier steht, dass er zuvor ersehen hat. Ach so, das schränkt es etwas ein. Das Wort zuvor ersehen heißt prognosko. Das ist das Verb. Dann gibt es auch ein Nomen, prognosis. Prognosis sagt man auf Englisch und auf Deutsch, glaube ich, auch. Wir wissen, dass ein Wort unterschiedliche Bedeutungen haben kann. In der deutschen Sprache gibt es sogar eine Wortart, die sich Janusworte nennt. Hat jemand schon von Janusworten gehört? Gut so. Janus war ein römischer Gott oder Götze mit zwei Gesichtern. Anfang und Ende. Also er schaute nach vorne, er schaute nach hinten. Aber okay, bitte verzeiht mir, ich habe in der Vergangenheit mein Ärger gehabt mit Menschen, die sagten, na, du solltest so etwas nicht erwähnen. Gut, aber ich gebe euch ein paar Beispiele in der deutschen Sprache, wo ein Wort zwei unterschiedliche Dinge bedeuten kann, zwei Gesichter haben kann. Zum Beispiel abdecken. Das kann bedeuten, dass man etwas über ein Objekt drüber legt oder dass man etwas von dem Objekt auch entfernt. Beides heißen abdecken. Aufheben kann bedeuten, für später aufbewahren oder es komplett abschaffen. Also es wurde aufgehoben. Hoffentlich die Maskenpflicht. Oh, tut mir leid. Das habe ich ja niemandem zuleide gesagt. Ich sage nur, ich genieße es nicht, hinter einer Maske zu leben. Aber hinter einer Maske zu sterben mag ich auch nicht. Also dann baut man etwas aus, ganz bedeutend zu entfernen oder auch zu erweitern. Also wenn ich meine Badewanne ausbaue, gibt es die in meinem Haus nicht. Baue ich mein Haus aus, also gut, wenn ich mein Haus ausbaue, könnte es dann zusammenfallen, also in sich zusammenkrachen. Denn ich bin kein guter Zimmermann. Ich bin überhaupt kein Zimmermann. Ich bin gerne in meinem Zimmer. Okay. Entweder zu entfernen oder zu erweitern. Ein Gerät kann eingestellt werden. Aber eine Firma kann oder ein Betrieb kann auch eingestellt werden. Das Gerät funktioniert. Das Betrieb nicht mehr. Hat man die Übersicht, ist das gut. Hat man etwas übersehen, ist das nicht unbedingt gut. Weiß man, mit etwas umzugehen, ist das anders als einer Sache zu umgehen. Aber die haben alle dieselben, ich meine nicht jedes Wort miteinander, aber ich meine in sich, haben sie dieselben Bestandteile und haben unterschiedliche Bedeutungen. Warum erwähne ich das? Weil wenn wir von Prognosis oder Prognosko reden, könnte man schließen, sie bedeuten alle dasselbe. Aber das ist nicht der Fall. Ich will nur damit klar machen, dass es bei der Bedeutung eines Wortes nicht immer einfach ist. Worte lassen sich bei ihrer Bedeutung nicht einfach auf die Summe ihrer Bestandteile reduzieren. Und ein Wort kann in dieser Situation eines bedeuten und in einer anderen Situation etwas anderes bedeuten. Also schauen wir uns jetzt die Beispiele aus der Bibel. In der Apostelgeschichte 26,5 sagt Paulus, Sie kennen mich von früher her. Sie wissen, wie ich früher gewesen bin. Ich war Pharisäer. Ich tat dies und das. Das wissen die Leute auch. Und wenn sie wollen, können sie auch herkommen und von mir aus meiner Vergangenheit berichten. Von früher her kennen. In 2. Petrus 3, Vers 17 wird den Gläubigen gesagt, ihr aber Geliebte, da ihr dies im Voraus wisst, so hütet euch. Okay, ihr wisst etwas vorher und das dürfte für euch Konsequenzen tragen. Hütet euch, da ihr das wisst. Okay, diese Idee früher kennen oder vorher wissen. Und man kann dann diese beiden Texte nehmen und sagen, seht ihr, die Vorsehung Gottes bedeutet, er kannte sie vorher oder er wusste von Informationen vorher. Aber Moment, das bedeutet es nicht unbedingt. Und jetzt decke ich drei auf einmal auf. In Römer 8, 29, denn die, gemeint ist die Gläubigen, die er zuvor ersehen, oder die andere Übersetzung sagt, erkannt hat. Zuvor ersehen, zuvor erkennen. Die hat er vorherbestimmt, dem Bilde seines Sohnes gleichförmig zu sein. Okay, dann ist die Frage, er wusste, dass sie gläubig sein würden, also hat er dazu vorherbestimmt? Nein, das ist nicht zufriedenstellend. Also zumindest nicht für viele, für mich nicht. In Römer 11, 2. Gott hat sein Volk nicht verstoßen, die er zuvor erkannt hat oder zuvor ersehen hat. Das heißt, Gott hat einen Zweck mit diesem Volk vor. Sollte es denn aus und vorbei sein, wenn er doch sich in Liebe diesem Volk zugewandt ist? Er hat einen Plan für sie. Und es soll denn auf einmal aus und vorbei sein? Nein, das sei ferne. Oder 1. Petrus 1,20, bezogen auf den Herrn Jesus. Gott hat seinen Sohn vor Grundlegung der Welt vorgesehen, um etwas zu tun, was später offenbar wurde. Nun, ich sage euch, Gott schaute nicht in die Zukunft oder als ewiger Gott sagte, wisst ihr was, Ich weiß, was in der Zukunft passieren wird und ich berücksichtige das und deshalb sehe ich meinen Sohn vor. Nein, das ist es nicht. Er hatte einen Plan und das bezog seinen Sohn mit ein. So wie er auch einen Plan für Israel hat und er bezieht sie ein in seinen Plan und auch für die Gläubigen, für dich und mich. Gott hat einen Plan. Du spielst eine Rolle in seinem großen Plan und in Liebe hat er sich dir zugewandt und integriert dich, also bezieht dich mit ein in seinen Plan, in seine große Weisheit. Und dann decke ich die letzten zwei auf. Apostelgeschichte 2,23. Diesen Jesus, der nach Gottes vorgesetztem Ratschluss und Vorsehung. Ach, da sagt man vielleicht, oh, zwei unterschiedliche Dinge. Nicht unbedingt. In der Bibelauslegung ist es manchmal hilfreich, also wir nehmen die Worte Gottes nicht auf die leichte Schulter. Wir glauben an die Inspiration, an die wörtliche Inspiration der Schrift. Wir glauben, dass Gott sich die Worte sehr präzise ausgewählt hat. Und das heißt, wenn die Formulierung so ist, dann geben wir der Formulierung Acht. Aber wenn wir diese Worte Ratschluss und Vorsehung sehen, müssen das nicht unbedingt unterschiedliche Bedeutungen haben, sondern es ist, als würde der Autor mehr als ein Wort oder mehr als einen Begriff nehmen. Er kann so zwei oder drei sogar nehmen. Und sie aufeinander aufhaufen und sie geben einen Gesamteindruck. Boom. Also Vorsehung, Ratschluss. Nun, Ratschluss und Vorsehung, das sind, wenn wir denken vor Kenntnis, sind das zwei ganz unterschiedliche Konzepte. Aber Ratschluss und Vorsehung im Sinne von nicht vor Kenntnis, sondern Vorhersehung, also Vorherersehen, ersehen, das bedeutet dasselbe. Ratschluss, Vorsehung. Also Jesus, der nach Gottes vorgesetztem Ratschluss und Vorsehung dahingegeben worden war, ihr habt ihn getötet, aber das war der Plan Gottes, sagt Petrus in Apostelgeschichte 2,23. Und dann last not least, 1. Petrus 1,2, Gläubige, die auserwählt sind, gemäß der Vorsehung Gottes. Auserwählung, nicht weil Gott das gekannt hat oder gewusst hat, sondern es war gemäß seines Planes. Es war im Einklang, stand im Einklang mit seinem ewigen Ratschluss, mit seinem ewigen Plan und seiner ewigen Absicht. Nun, ich weiß, ich habe das mit Nachdruck gesagt. Also ich habe euch meine Meinung gezeigt und erzählt. Ich weiß, dass es gute Brüder, gute Geschwister gibt, die einer anderen Meinung sind. Das sind aber Geschwister und die sind auch lieb. Und viele sind mir um Längen voraus, was in ihrem geistlichen Leben. Ich verurteile sie nicht und will sie auch nicht für gering halten, aber ich bin verpflichtet, euch meine Meinung zu sagen und ich schaue mir diese Stellen an und ich sage, also in den ersten zwei ist es schon, sie haben mich früher gekannt oder ihr wisst das, bevor es passiert, also wappnet euch. Aber in den anderen Stellen würde ich davon hinweg tendieren. Das war Beweis Nummer eins, Beweisführung Nummer eins. Paulus sagt, nein, es ist mit Israel nicht aus und vorbei. Ich bin ein Paradebeispiel. Gott hat mir seine Gnade gegeben, also kann es nicht ganz oder gänzlich mit Israel vorbei sein. Nun sind wir bei, und es gibt nur zwei Beweisführungen in dieser Stelle heute, nicht, dass ihr denkt, ist das Punkt 1 von 7 oder 11 oder was auch immer. Der Zustand, der zu Elias Zeit vorherrschte, war ähnlich. Paulus sagt, okay, die Juden glauben im Großen und Ganzen nicht an Jesus. Aber zu einer anderen Zeit waren die Juden auch nicht besonders fromm. Sie waren nicht richtig gläubig in der Vergangenheit. Und er nennt die Zeit aus dem, was ist das, 9. Jahrhundert vor Christi Geburt, aus der Zeit Ahab und Asaria und so weiter. Ihr kennt die Geschichte, es ist manchmal ein bisschen schwierig zu wissen, ja, wo war das dann genau? Und Paulus schreibt, oder wisst ihr nicht, was die Schrift bei Elia sagt, wie er vor Gott gegen Israel auftritt? Er tritt auf gegen Israel. Und er spricht, Herr, er sagt drei Dinge über sie und er sagt eine Sache über sich. Sie haben deine Propheten getötet. Sie haben deine Altäre zerstört. Sie trachten mir nach dem Leben und zwischen 2 und 4. Ich bin allein übrig geblieben. Und er nimmt Bezug auf 1. Könige 19, auf die Verse 14 bis 18. Wisst ihr was? Ich möchte ein bisschen Zeit dafür nehmen. Ich möchte, dass ihr einen Unterschied seht. Ich habe das auch heute, als ich aus dem Neuen Testament vorgelesen habe, betont, aber jetzt möchte ich das ausführlicher oder klarer zeigen. 1. Könige 19, ich lese ab Vers 14. Er sprach, ich habe heftig geeifert für den Herrn, den Gott der Heerscharen, denn die Kinder Israels haben deinen Bund verlassen, deine Altäre niedergerissen und deine Propheten mit dem Schwert umgebracht. Und ich allein bin übrig geblieben und sie trachten danach, mir das Leben zu nehmen. Aber der Herr sprach zu ihm, kehre wieder auf deinen Weg zurück zur Wüste und wandere nach Damaskus und geh hinein und salbe Hazael zum König über Aram. Auch sollst du Jehu, den Sohn Nimsis, zum König über Israel salben. Übrigens, Stichwort Messias aus dem Vorspann. Kai erwähnte, Messias, Mashiach, hat mit Salbung zu tun und nicht im Sinne von, und die Leute aus dem Iran, sie denken, eincremen, einreiben mit Salbe. Nein, nein. In diesem Fall ist das ein Gießen des Öls aufs Kopf von einer Person. Hier haben wir Salbe einen König, einen Nachfolger zum König. Hier haben wir Salbe so und so zu deinem Nachfolge. Er soll als Prophet dienen. Und das ist symbolisch, der Heilige Geist rüste dich aus, komme über dich, rüste dich zu deinem Dienst aus. Also soll zum Propheten salben an deiner Stelle. Das war Vers 16. Und es soll geschehen, wer dem Schwert Hazaels entflieht, den soll Jehu töten. Und wer dem Schwert Jehus entflieht, der soll Elisa töten. Ich aber habe in Israel, okay, merkt und vergleicht Römer 11 mit 1. Könige 19, Vers 18. Ich aber habe in Israel 7000 übrig bleiben lassen. Römer 11, Vers 4. Aber was sagt ihm die göttliche Antwort? Ich habe mehr 7000 Männer übrig bleiben lassen. Im Alten Testament steht das Wort mir nicht, aber im Neuen Testament nimmt der Heilige Geist den Sinn und fügt das in dem Wort mir hinzu. Es geht ja um Gott, die Erwählung, dieses Vorsehen. Es ist eine Sache, die in erster Linie mit Gott zu tun hat. Und Elias sagt, es geht ja um mich. Sie trachten nach meinem Leben. Ich bin alleine. Und Gott sagt, übrigens, du weißt ja nicht von den 7000, die Antwort, die zu Elias Zeit galt, ich habe andere, galt auch zu der Zeit des Paulus. Also es ist nicht mit Israel vorbei. Und was sagt ihm die göttliche Antwort? Ich habe mir 7000 Männer übrig bleiben lassen. Und diese Formulierung übrig bleiben lassen wird durch Vers 5 dann auch durch einen anderen, weiteren Begriff näher erklärt. So ist nun auch in der jetzigen Zeit ein Überrest vorhanden. Und wenn man in der Bibel nachschaut, gibt es an die 80, also glaube ich waren es 79 Stellen, wo diese Idee Überrest vorkommt. Allerdings nicht immer mit dieser Bedeutung. Aber das kommt häufig vor. Es ist die Minderheit in der Nation Israel. Für gewöhnlich ist es die Minderheit, die Gott getreu ist, die gläubig ist. Ein Überrest ist vorhanden. Aber, und ich weiß nicht, ob ich sonst Worte heute im Gelb hervorgehoben habe, aber aufgrund der Gnadenwahl, es ist ein Unterschied, aufgrund der Gnadenwahl, die Erwählung war Gnade, nicht Verdienst. Der Beweggrund zur Erwählung, zu dieser Vorsehen oder Vorsehung, war in Gott, nicht in uns, aufgrund der Gnadenwahl. Und das bringt uns jetzt zu dem letzten Punkt, denn was ist die Basis der Erwählung oder der Wahl? Die Basis ist entscheidend und es kann nur eine geben, nicht zwei, sondern nur eine Basis. Wenn aber aus Gnade, das ist die eine Möglichkeit, so ist es nicht mehr um der Werke willen. Sonst ist die Gnade nicht mehr Gnade. Wenn aber um der Werke willen, so ist es nicht mehr Gnade, sonst ist das Werk nicht mehr Werk. Okay, und dann denkt man sofort an Epheser 2. An die Verse 8 bis 10. Denn aus Gnade seid ihr errettet. Durch den Glauben. Und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es. Nicht aus Werken. Damit niemand sich rühme. Ja, und das ist sehr wichtig. Und leider werden manche Leute ins Verderben gehen, weil sie gedacht haben, sie könnten ihren Weg in den Himmel erarbeiten. Oder verdienen. Und das Heil ist nicht aus Werken, es ist zu Werken. Ein Gläubiger wird wirken, aber wir werden aus Gnade durch den Glauben errettet. Das stimmt und das will ich auch nicht verringern. Aber hier, in diesem Zusammenhang, ist das nicht die Betonung. Paulus ändert nicht sein Thema auf einmal und sagt, hey, ich will zu euch darüber reden, wie man errettet wird. Das hat er schon gemacht in den ersten Kapiteln. Das ist nicht das Thema in Römer 9 bis 11. Hier geht es um den Grund der Erwählung. Und dieser Vorkenntnis oder Vorsehen hat Gott durch die Zeit geschaut, oder für ihn ist alles gegenwärtig, er steht über Zeit und Raum, okay, hat Gott gesagt, ich weiß, was sie tun werden und ich erwähle sie deshalb. Nein, wenn man das tun würde, also wenn es aus diesem Werk, Jesus sagte, als er gefragt wurde, was ist das Werk? Jesus sagte, an ihn zu glauben. Also, auch der Glaube ist nicht ein Werk des Verdienstes, aber es ist etwas, was der Mensch tut. Gott sagte nicht, ah, ich sehe, was du tun wirst und ich rette dich, ich erwähle dich deshalb. Wenn er das tun würde, wäre es nicht aus Gnade. Es wäre nicht eine Gnadenwahl. Es wäre eine Folge, Jesus würde dem Menschen folgen. das, was Gott tut, würde eine Folge dessen sein, was der Mensch tut. Und das ist umgekehrt. Das finden wir in der Bibel nicht. Sondern aus Gnade bewegt Gott die Menschen dazu, an ihn zu glauben. Und ich habe das nicht vorbereitet, aber es kommt immer wieder in der Bibel vor, und in dem Neuen Testament erst recht, dass es heißt, dass der Glaube, ja, dass der Glaube ein Geschenk Gottes ist. Nehmen wir Epheser 2, 8 bis 10. Aus Gnade seid ihr gerettet durch den Glauben und das nicht aus euch. Und das sind drei unterschiedliche Geschlechter der Worte. Gnade, Glauben, das. In der griechischen Sprache sind es unterschiedlich. Also ich will nicht sagen Femininum, Masculinum, Neutrum, aber die Gnade und der Glaube und dieses das nicht aus euch, das fasst alles zusammen. Es bezieht sich nicht nur auf die Gnade und es bezieht sich nicht nur auf den Glauben, sondern es bezieht sich auf beide. Der ganze Heilsplan ist aus Gott. Gottes Gabe ist es. Dass du glauben kannst, dass du glauben konntest, ist ein Geschenk. Ich weiß, das bringt mit sich Schwierigkeiten und die Menschen zerbrechen ihre Köpfe schon seit Hunderten, schon seit tausenden Jahren darüber. Und das ist das, um was es geht in Römer 9 und 10. In Römer 9 geht es um die Erwählung. Paulus sagt, ihr braucht Informationen zum Thema Erwählung. Also Kapitel 9. In Kapitel 10 sagt er, und ihr braucht Informationen zum Thema der Verantwortlichkeit der Menschen. Also gibt es dann Römer 10. Und diese beiden, also hier haben wir nicht wie in Wuppertal, glaube ich. Die haben so ein, oder hier in Magdeburg, Entschuldigung, das gibt es auch hier. Nur in Wuppertal hängt der Zug von der Schiene. Hier fährt der Zug auf einer, glaube ich. Es gibt hier zwei Schienen, die zueinander parallel laufen. Und versucht man, also verlagert man sein Gewicht zu sehr auf die eine Schiene, entgleist der Zug. Wenn du nur von der Auserwählung reden würdest und dann kein Augenmerk mehr hättest für die Verantwortlichkeit der Menschen, würde dein Zug wirklich eigentlich, was heißt das, entgleisen. Und umgekehrt ist es auch der Fall. Diese beiden Schienen, wir versuchen sie in eine Schiene irgendwie zu vereinen. Gott tut das nicht. Wir sind damit unzufrieden. Oh Herr, es wäre so viel einfacher, wenn es nur eine Schiene geben würde. Er sagte, aber wenn ich sage zwei Schienen, dann sind es zwei Schienen. Also wie gesagt, es geht hier an dieser Stelle nicht darum, wie ein Mensch errettet wird, sondern darum, warum man auserwählt wurde. Und ich werde dann diese Bibelstunde über die erste Frage, ist es mit Israel aus und vorbei, diese vorletzte Seite beenden. Und was ich getan habe, ist, ich bin ganz ans Ende von Kapitel 11 gesprungen. Und hier sind die letzten zwei Verse. Eine Zusammenfassung alles dessen, was es in Römer 11 gibt. Oder eigentlich auch in den ersten 11 Kapiteln. Oder wer hat ihm, Gott, etwas zuvor gegeben, dass es ihm wieder vergolten werde? Seht ihr, hat jemand Gott seinen Glauben geschenkt und es wird ihm dann vergolten? Nee, denn von ihm und durch ihn und für ihn sind alle Dinge. Ihm sei die Ehre in Ewigkeit. Amen. Und Gott will die ganze Ehre bekommen. Vorne und hinten und alles, was dazwischen ist, ist alles von und durch und für, also von ihm und durch ihn und zu ihm hin. Es geht ja um Gott. Macht Gott mit dem Volk Israel denn gar nichts? Doch, doch. macht eine Menge. Mit Israel ist es nicht aus und vorbei. Es gibt jetzt einen Überrest nach der Gnadenwahl. Und eines Tages wird es sogar eine Mehrheit geben. Also es wird keine Ausnahmen geben zu einer gewissen Zeit in der Zukunft. Alles, was Israel ist, wird an seinen Messias glauben. Ich meine jetzt nicht, was schon verstorben ist. Das will ich nicht sagen. Und leider, kurz davor, glaube ich, sterben zwei Drittel sogar. Es stirbt zwei Drittel. Auf jeden Fall eine große Menge. Aber an einem Tag, wie wir am Ende von dem Propheten Zacharja gehört haben letzte Woche, am Ende von Zacharja heißt es, dann wird sich das Volk bekehren im Prinzip. Sie werden wehklagen über den Messias, den sie durchstochen haben, wie über einen eingeborenen Sohn. Sie werden wehklagen und sie werden einheitlich, alle Mann, sich zu ihm hinwenden und werden alle an ihn glauben. Und das darf Gott. Du sagst vielleicht, ja, warum hat er denn das nicht mit allen Menschen der Vergangenheit gemacht? Ob Israel oder die Nichtjuden. Bin ich Gott? Kann ich das erklären? Können wir aber, anstatt so zu denken, lieber daran denken, Gott wäre gerecht gewesen, wenn er gar keinen errettet hätte. Anstatt mit ihm irgendwie einen Fehler zu suchen und sagen, hey, du errettest nicht alle. Dass er überhaupt errettet, ist nur Gnade. Ein Beispiel, das habt ihr vielleicht von mir schon gehört. Die Engel, die sich überhoben haben, die Satan nachgefolgt sind, die gefallenen Engel, die Dämonen. Ist Jesus für sie gestorben? Wisst ihr von einem Beispiel eines gefallenen Engels, der zum Leben errettet werden durfte? Ich weiß von keinem. Bleibt Gott, bleibt Jesus, ja, bleibt Gott gerecht dabei? Ja. Okay, nun das hört sich vielleicht sehr hart an, aber wir müssen die Wahrheiten der Schrift einfach stehen lassen. Andererseits tragen du und ich eine Verantwortung. Das war der letzte Befehl, den der Herr Jesus Christus seinen Jüngern gab, bis auf vielleicht geht nach Jerusalem. Aber sein Auftrag heißt, macht die Nationen zu Jüngern. Geht hin, erzählt. Und das sollen wir tun, das will er. Es ist nicht Gottes Wille, dass ein Mensch verloren geht, sondern dass alle zur Buße kommen. Und das steht ja auch in der Bibel. Und das müssen wir auch ebenso berücksichtigen. Das war aber nicht das Thema dieses Kapitels. Es ist nicht mit Israel alles aus und vorbei. Dem Herrn sei Dank. Er steht zu seinem Wort und er hat eine Menge vor. Und wir können dankbar sein für die wenigen, leider sind es wenig, aber für die Minderheit, die an, wie nennen sie ihn, Jeshua, an Jeshua gläubig sind. Die nehmen das Wort manchmal, also nicht die Gläubigen, aber die anderen, und sie machen sich über Jeshua lustig. Aber Jeshua, Joshua, Josua, der Herr rettet. Und Jesus sollte diesen Namen tragen, weil er sein Volk von seinen Sünden, also von ihren Sünden, retten würde. Dem Herrn sei Dank. Und ich weiß nicht, wer zuhört. Es könnte auch Juden zuhören. Wisst ihr von Gott geliebt? Gott möchte, dass du errettet wirst. Aber er macht für dich auch keine Ausnahme. Und wenn du nicht seinen Messias annimmst, wenn du ihn verstoßt, wird er dich persönlich verstoßen. Das Volk an und für sich wird nicht verstoßen. Gott hat sein Volk nicht verstoßen. Aber wenn du ihn verstoßest, wirst du von ihm verstoßen. Also nimm das bitte zur Kenntnis, aus Liebe gesagt, ich liebe das Volk und deshalb sage ich das, damit es errettet wird. Damit du errettet wirst. Und wenn du kein Jude bist, es gibt einen Heiland für Juden und Griechen. für die Juden und die Nichtjuden. Es gibt nur einen Weg. Und wenn du nicht der Juden Gott annimmst, das Heil ist aus den Juden, Johannes 4. Unsere beiden Testamente sind jüdisch. Nicht jiddisch, aber jüdisch. Unser Neues Testament fängt damit an. Geschlechtsregister Jesu, der Messias oder des Christus, Sohn Davids, Sohn Abrahams. Und dann geht es dann quer durch. Es ist jüdisch durchaus. Also, und wir sind dankbar, dass Gott uns seinen Messias gegeben hat. Der Juden-Messias ist der Heiland der Welt. Leider ist er praktisch gesehen noch nicht der Heiland von vielen Juden und auch nicht von vielen Nichtjuden. Aber machen wir das, was wir können, damit sich das ändert. Okay, lasst uns beten. Herr, danke, dass es mit Israel nicht aus und vorbei ist. Und sie haben eine Menge gelitten über die Jahrtausenden und leider auch durch solche, die sich Christen nannten. Sogar durch welche, die es wahrscheinlich waren. Leider. Ich würde manche Reformatoren nicht das Heil absprechen. Und doch sind sie leider durch falsche Theologie, durch ein falsches Verständnis nicht respektvoll oder liebevoll mit den Juden umgegangen. Das ist zu verurteilen. Das ist nicht der Weg der Bibel. Und Herr, ich bitte, dass diese Botschaft, diese Wortbetrachtung jemandem helfen kann, den Messias Jesus Christus an ihn gläubig zu werden. Das wäre eine sehr große Freude, nicht nur für mich, sondern für dich. Deshalb hast du ihn in die Welt geschickt. Amen.